es im Kern der Versuch, die Pluralisierung der amerikanischen Gesellschaft, Kultur und Politik, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, in jeden Fortschritt, jeden sozialen, kulturellen Fortschritt eigentlich einfach zurückzudrehen. Es ist eigentlich ein Resegregationsprogramm. Es gilt der wichtige Vorbehalt, dass genau diese Argumentation, die wir jetzt auch, also du und Mark Joseph Stern und ich auch wieder für den wahrscheinlichsten Szenario halten, genau diese Argumentation hat uns alle dazu bewegt, zu glauben, dass die Donald Trump nicht einfach für immun erklären würden. Ne? Weil wir alle dachten, nee, das werden die nicht machen, das ist zu krass. Ich glaube, es sind das Spektrum von dem, was jetzt passiert ist. Es gibt einerseits vielleicht so das, was jetzt Politikwissenschaftler nennen, ist einen kompetitiven Autoritarismus, also wo jetzt nicht die Parteien alle abgeschafft werden oder so, da wird jetzt nicht die Demokratische Partei abgeschafft, werden auch nicht die Wahlen abgeschafft, aber es wird das System eben so weit verändert, dass bei Wahlen eine Oppositionspartei eigentlich gar keine Chance hat, irgendwie wieder Macht an sich zu nehmen. Das ist sozusagen ein Ende des Spektrums, aber es gibt auch noch ganz andere Szenarien. Es gibt auch noch welche, die eben nicht mit so einem Begriff kompetitiver Autoritarismus beschreibbar sind, sondern vielleicht eher tatsächlich als Diktatur zu beschreiben wären.
Herzlich willkommen zu Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der amerikanischen Demokratie. Mein Name ist Annika Brockschmidt und hier kommt Teil 2 meines Gesprächs mit Thomas Zimmer, Geschichtsprofessor an der Georgetown University. Wir steigen wieder ein zum Zeitpunkt des Gesprächs, wo es gerade darum ging, wie die Demokratische Partei auf die Handlungen der neuen Trump-Regierung reagiert und warum da von demokratischer Seite nicht mehr kommt. Du hast gerade gesagt, es gibt viele Gründe dafür, warum das von demokratischer Seite diesmal jetzt nicht passiert, obwohl ja in der Vergangenheit schon gezeigt wurde, dass sie es könnten, theoretisch. Ja, also jetzt Chuck Schumer, ein Beispiel.
Ja.
Was ist da los? Sind das irgendwie die Brainworms des reaktionären Zentrismus? Oder womit erklärst du dir das, dass der Kontrast in der Reaktion der demokratischen Führung auf die aktuellen Exzesse dieser Regierung so viel handzahmer und irgendwie scheinbar auch unvorbereitet? Wie gesagt, wir haben ja gesagt, klar, das Ausmaß des Chaos konnte man nicht vorhersehen, aber bestimmte Dinge, dass die kommen,
ja,
damit konnte man rechnen. Und dass es da so gar keinen Plan zu geben scheint, außer dass Hakeem Jeffries irgendwas von Bipartisanship in Mikros murmelt, das lässt einen so ein bisschen fassungslos zurück. Was meinst du? Was sind da die Faktoren, die da eine Rolle spielen?
Also das ist jetzt natürlich sehr zugespitzt, ne? Weil, wie gesagt, da müsste man viel drüber, klar, sprechen. Aber ich glaube, also es gibt so ein paar Sachen. Die erste ist, es ist einfach so, dass die Führung der Demokratischen Partei ist sehr alt.
Mhm.
Das fast nicht alle, aber die meisten sind sehr alt. Und das heißt vor allem, dass die ihren Einstieg ins politische Geschäft vor vielen Jahrzehnten, teilweise in den 70er Jahren, in den 80er Jahren erlebt haben, unter ganz anderen politischen Bedingungen, als sie auch noch mit einer ganz anderen rechten oder ganz anderen republikanischen Partei jedenfalls zu tun hatten. Die sind also alle in den Kongress eingezogen, ins politische Leben eingestiegen, als es in der Tat noch eine ganz, im Kongress jedenfalls, sehr viel parteiübergreifende Zusammenarbeit gab, als das ganz normal war, einfach so politisch zusammenzuarbeiten. Und die haben einfach diese älteren Teile der demokratischen Führung tun sich wahnsinnig schwer zu verstehen, dass das jetzt einfach nicht mehr dieselben Leute sind, die ihnen dagegen, nicht mehr dieselbe republikanische Partei ist, die ihnen da gegenübersteht und dass sie mit was ganz anderem konfrontiert sind. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund. Ein zweiter Grund ist, dass die Demokratische Partei sich sehr stark zur Parteiidentität, also im Kern der politischen Identität der Demokraten steht diese Idee, dass es an den Demokraten sei, Unity herzustellen, Einigkeit herzustellen, Einheit herzustellen, während die Republikanische Partei fest in Händen von Kräften ist, die eigentlich sich selber so immer so als quasi revolutionäre Vorhut einer Veränderung, ne? Einer Umgestaltung oder so sieht. Das sind ganz unterschiedliche politische Identitäten, ne? Die da eine Rolle spielen. Deshalb immer dieses reflexartige Wir müssen die, also immer so diese, als gäbe es irgendwie eine höhere Instanz, die man anrufen könnte und sagen könnte, so, also, aber wir haben uns doch jetzt hier wirklich wieder an die Normen gehalten und uns wie erwachsene, rationale Menschen verhalten und so. Das ist aber fest verankert in der Parteiidentität der Demokratischen Partei. Ich glaube auch, dass Demokraten dazu neigen, also sozusagen diese demokratische Führung dazu neigt, sehr stark eigentlich so bestimmten, Mythos aufzusitzen, der auch dem Trumpismus zugrunde liegt, nämlich der Vorstellung, dass in der Tat der Trumpismus oder Trump selber und die Republikanische Partei so ein bisschen das wahre Amerika verkörpern. Also das ist tatsächlich eben so ein bisschen so dieses weiße, christliche, konservative Amerika, dass das schon irgendwie eigentlich auch das wahre Amerika so ein bisschen sei und dass das wirklich auch eigentlich so ein bisschen eigentlich auch Stimme mit dem Volkswillen und deshalb gibt es, du hast eben Beißhemmung gesagt, so, ne? Ich glaube, es ist genau der richtige Begriff, also deshalb gibt es so diese Beißhemmung, das ist ja bei Trump ganz auffällig, es gibt so diese ungeheure Beißhemmung von Institutionen, auch von Demokraten, dem einfach mit voller Macht entgegenzutreten. Und es hat viel damit zu tun, dass es so die Vorstellung gibt, na, aber irgendwie ist er schon auch so ein bisschen so der Tribun des Volkes und mit dem Volkswillen, den darf man sich auch nicht so entgegensetzen. Und das, glaube ich, hat sich jetzt sehr stark verschärft seit dem Wahlergebnis im November, weil so wird das gedeutet von den Demokraten. Von den Demokraten wird dieses Wahlergebnis so gedeutet, dass, obwohl es ja ganz knapp ausgegangen ist, diese Wahl, es ist ja am Ende eigentlich nur eine ganz knappe Verschiebung im Vergleich zu 2020, die aber dann gereicht hat, um die Mehrheitsverhältnisse völlig umzukehren. Aber die lesen das anders. Die lesen das nämlich als, nee, in der Tat, der hat ein Mandat. Der hat sozusagen den Volkswillen hinter sich. Amerika, das wahre Amerika jedenfalls, also Real America, quote unquote Real America, ne, hat gesprochen und dem dürfen wir uns jetzt auch nicht einfach so widersetzen, sondern da muss man dann auch irgendwie so ein bisschen mitmachen. Und da kommt, glaube ich, dieses ganze, also diese Tendenz, sich anzupassen, einzupassen, mitzumachen, Appeasement zu betreiben, die kommt sehr stark daher und da kommt dann auch sehr stark diese Idee her, also wenn der Donald Trump jetzt also den Elon Musk beauftragt, jetzt mal Reform zu machen, dann, nee, da machen wir mit. Du, dem stellen wir uns nicht entgegen. Wir haben das gehört, wir haben das Volk gehört. Und da wird auch wirklich richtig Politik gegen die eigene Anhängerschaft gemacht. Also gegen die Demokraten verkörpern ja, das ist ja eigentlich so im Kern, würde ich sagen, so das Dogma der amerikanischen Rechten ist ja zu sagen, wir sind das wahre Amerika und ihr vertretet eigentlich illegitime Kräfte, weil ihr sozusagen dieses Minority-Majority, also dieses bunte, pluralistische, ethnisch, religiös, rassisch, gender-egalitäre Amerika, das ist eigentlich illegitim. Das ist eigentlich, das ist eigentlich gar nicht richtig Amerika und das vertretet ihr. Und ich glaube, ein großes Problem ist, dass bei den Demokraten einfach so ein bisschen im Hinterkopf auch immer so eine Stimme sagt, eigentlich haben die vielleicht auch ein bisschen Recht damit, dass die das wahre Amerika verkörpern und wir eigentlich nicht so richtig. Und das, glaube ich,
und deswegen können wir da jetzt nicht dagegen gehen. Ja,
ja, genau, das führt eigentlich, das, glaube ich, trägt wahnsinnig zu dieser Beißhemmung, trägt da sehr dazu bei.
Ich finde das ganz spannend. Das ist auch zumindest in einem Teil, jetzt gehen wir mal kurz weg von der demokratischen Führungsriege, aber das ist zumindest in einem, ja, ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreiben soll, in einem kleinen Teil der US-Linken, dem, ich sage jetzt mal vielleicht, ich würde sagen, reaktionäreren Teil der US-Linken, auch wenn das vielleicht eher auf den ersten Blick paradox klingt, Stimmen gibt, die sehr laut zu vernehmen sind oder zumindest sehr viel Reichweite haben und deswegen wahrscheinlich auch die Debatte prägen, die jetzt beispielsweise, was den Angriff auf alles, wo irgendwie die Trump-Regierung sagt, das ist DEI.
Klar, ja.
Die da jetzt sagen, ja, aber da ist ja schon was dran und eigentlich geht es hier um Klassenkampf und dieses ganze Woke-Gedöns, das verwässert doch. Also das ist mir in den letzten 2 Wochen noch mehr als sonst aufgefallen, weil selbst angesichts dessen, was da gerade vor sich geht, diese Stimmen, ohne dass ich jetzt Namen nenne, weil wir müssen nicht nur mehr Traffic verschaffen, das reicht schon so. Aber du weißt, welches Phänomen ich meine. Klar. Und das ist ein so abstruses aus meiner Sicht, sich selbst ins eigene Fleisch schneiden, was man aber natürlich, ich meine, gut, ne, hier Deutschland, BSW, ist ein ähnliches Phänomen, Ne?
Ist auch ja, reaktionäre Linke, ja.
Also dass man da, und das finde ich, sieht man in der Debatte sowohl in den USA als auch hier quasi, wie wird das wahrgenommen, wie wird das öffentlich aufgearbeitet von Leuten, die dafür bezahlt werden, dass sie diese Situation beobachten, kommentieren, einordnen. Jetzt nicht nur JournalistInnen, sondern so die klassische Pundit-Class, dass da teilweise es auch linke Stimmen gibt, die genau diesem Grundimpuls des Trumpismus zumindest in Teilen eben nicht ganz unähnlich der demokratischen Führungsriege, wenn auch aus einer anderen Ecke, hinterherzuhängen scheinen.
Ja, also ganz eindeutig würde ich sagen, ist es so, dass es gibt diese Stimmen, es gibt so eine Art, so eine antiliberale Linke, anti-woke, antiliberale Linke, die eben in der Grundhaltung eben auch finden, stimmt doch auch, ist doch auch alles viel zu weit gegangen mit diesem Woken-Wahnsinn und überhaupt dieses liberale
Bürgerrechte, dieses
liberale
System.
Ja, das gehört auch einfach weg, ne, dieser ganze Liberalismus und so. Nee, auf jeden Fall. Und da gab es auch so die Vorstellung, eigentlich ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass da jetzt mal jemand aufsteht und gegen diesen DEI-Wahnsinn und so, ne? So diese Stimmen. Und dann gibt es aus so einem libertär-liberalen oder so Ecke gibt es so diese, ja, ist auch richtig mit dem Bürokratieabbau, da muss auch mal jetzt effizient gemacht werden und so. Und so, das sind alles so Normalisierungsfiguren, also so alles so Wege, auf denen das, was da eigentlich passiert, verschleiert wird und legitimiert wird und normalisiert wird. Und ja, in der Tat, also spielt das leider hier in der Führung der nominellen Oppositionspartei alles irgendwie eine große Rolle, ne? Dass die mitgeholfen haben, das, was ganz offenkundig da eigentlich passiert, was eigentlich hier das politische Projekt ist, das ist ja nicht so richtig schwer zu erkennen, was da drunter liegt unter diesem, wenn Elon Musk irgendwie von Efficiency redet, worum es eigentlich geht, oder wenn Donald Trump von DEI redet, worum es eigentlich geht, das ist alles nicht so richtig schwer zu erkennen, wenn man denn...
Aber lass es uns trotzdem nochmal ganz, ganz deutlich sagen, worum es da eigentlich geht. Vielleicht haben die Leute, die zuhören, das vielleicht nicht, weil muss man auch zu sagen, fairerweise, diese ganze DEI-Geschichte, was da los ist, fand jetzt in deutschen Medien nicht so richtig statt, mit einigen wenigen ehrenvollen Ausnahmen.
Ja, ich meine, im Kern, also DEI steht für Diversity, Equity, Inclusion, und das ist so ein bisschen die Begrifflichkeit, unter der in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, das ist ein bisschen die Überschrift, unter der im öffentlichen Bereich, aber auch im privaten Bereich, in privaten Firmen, privaten Universitäten und so weiter, sag mal, Unternehmungen gelaufen sind, Initiativen gelaufen sind. Eigentlich geht es darum, die Institutionen und sozusagen die Machtsphären Amerikas zu pluralisieren. Also so ein bisschen dazu zu Initiativen, die darauf angelegt sind, dass diese, sagen wir, diese Institutionen, diese Machtzentren nicht mehr so überwältigend weiß und männlich sind. Darum geht es eigentlich. Jetzt ist so, es gibt eine berechtigte Kritik daran, denn dieses Corporate DEI, also die Art und Weise, wie das dann häufig angeeignet worden ist in Unternehmen oder auch an Universitäten, also wie die Universität, an der ich arbeite zum Beispiel, ne, da werden dann so DEI-Offices aufgemacht, so ein Büro, und dann gibt es DEI-Beauftragte, und da ist vieles, ist so ein bisschen Feigenblatt. Also da klebt man sich das so ein bisschen auf die Bürotür, und dann kann so ein Unternehmen sagen, wir machen doch auch DEI, wir machen auch, obwohl die eigentlich jetzt, das sind dann keine so richtig ernst gemeinten Versuche.
Keine strukturelle Reform.
Genau, sondern es ist so ein bisschen Feigenblatt, ne? Und es gibt da viel, und da wird auch, teilweise wird da auch Schindluder getrieben, da ist auch viel Unsinn produziert worden, da gibt es auch gar keinen Dissens drüber, dass da auch im Zuge sozusagen dieser Versuche, diese Institutionen zu pluralisieren, dass da auch manches vielleicht nicht so richtig hilfreich ist. Also es gibt dann so, keine Ahnung, so, ne, so Unternehmen machen dann so bestimmte DEI-Training-Sessions oder so, und die sind auch nicht alle immer zielführend. Das ist auch alles, da gibt es aber auch gar keinen Dissens drüber. Das wissen wir alle, das ist so, ne? Nur, jetzt ist dieses politische Projekt, dieser Anti-DEI-Kreuzzug von der Rechten, der ist ja was ganz anderes. Das ist ja keine ernst gemeinte Kritik an einer vielleicht ab und an aus dem Ruder gelaufenen irgendwie DEI-Maschinerie oder irgendwie so. Nee, sondern das ist im Kern der Versuch, eigentlich alle, sagen wir mal, die Pluralisierung der amerikanischen Gesellschaft, Kultur und Politik, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, und jeden Fortschritt, jeden sozialen, kulturellen Fortschritt eigentlich einfach zurückzudrehen. Es geht eigentlich darum, ist eigentlich ein Resegregationsprogramm. Ja, und das sieht man dann, was jetzt, wenn man sich einfach anguckt, was jetzt für konkrete Maßnahmen stattfinden, die unter diesem Schlagwort jetzt mal hier diesen DEI-Wahnsinn zurückdrehen. Was da eigentlich konkret passiert? Und was konkret passiert ist zum Beispiel, dass Donald Trump die Bundesregierung, alle Behörden, alle Ministerien anweist, zentrale Antidiskriminierungsmaßnahmen, Maßnahmen, die darauf angelegt sind, die Diskriminierung auf Grundlage von Hautfarbe oder Geschlecht zu verhindern, diese Maßnahmen einfach nicht mehr umzusetzen. Da werden jetzt zentrale Maßnahmen, die sagen, in den 60er Jahren erlassen worden sind, um die Bürgerrechtsgesetze, um die Civil Rights Gesetze der 60er Jahre umzusetzen, die werden einfach ausgesetzt von dieser Regierung. Und das nennt man dann ja hier gegen diesen DEI-Wahnsinn. Da ist also völlig klar, was in der Praxis passiert. Ne? Da gibt es also, nur mal als Beispiel, das Department of Labor, ne, da gibt es eben eine ganz wichtige Anordnung von 1965, um die Civil Rights Gesetze umzusetzen. Die heißt also, dass die Bundesregierung arbeitet nicht mehr mit privaten Unternehmen zusammen, die eine segregierte Belegschaft haben. Also die sozusagen, die nicht nachweisen können, dass sie auch die Civil Rights Gesetze, die Bürgerrechtsgesetze umsetzen. Also da sagt dann das Federal Government, sagt, nee, pass mal auf, wir arbeiten nicht mehr mit euch zusammen, wenn ihr eine rein weiße Belegschaft habt oder wenn ihr eine rein männliche Belegschaft habt. Ne? Dann arbeiten wir mit euch nicht mehr zusammen. Ihr müsst auch, wir zwingen euch auch in der Privatwirtschaft die Civil Rights Gesetze umzusetzen. Die ist jetzt ausgesetzt, die ist von 1965.
Es war eine der ersten Executive Orders, die Donald Trump unterschrieben hat.
Und das ist sozusagen einfach das, und das wird begründet eben, oder das findet statt unter diesem Deckmantel, ja, jetzt mal hier geht diesen DEI-Wahnsinn zurückdrehen. Also es ist völlig klar, wenn man es einfach in der Sache anguckt, was wird denn eigentlich gemacht? Geht es um einen Frontalangriff auf die Bürgerrechtsordnung? Es geht darum, diese Bürgerrechtsfortschritte, die erheblich sind seit den 1960er Jahren, einfach zurückzudrehen, die Uhr zurückzudrehen hinter diese sich seit den 60er Jahren entfaltende Bürgerrechtsordnung. Das ist überhaupt kein. Und es wird auch ganz deutlich daran, wenn man sich anguckt, was jetzt alles von rechter Seite so DEI genannt wird. Also, wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt, DEI war schuld.
Oh, ganz, ganz kurz zum Flugzeugabsturz. Das wurde sogar noch krasser, als ich dann, ich glaube, das war der Absturz bei DC, als ich dann rausstellte, na, Piloten waren aber doch weiß und waren doch Männer. Und dann hat, ich glaube, J.D. Vance, ich weiß nicht mehr, ob er es getwittert hat oder irgendwo gesagt hat, jedenfalls sagte J.D. Vance, naja, aber der Druck auf weiße Männer steige ja auch, wenn durch DEI eben nicht nur weiße Männer, ich spitze es jetzt leicht zu, aber das war der Subtext, wenn eben da jetzt nicht nur weiße Männer, weil dann müssen die ja noch mehr schultern. Heißt, die anderen können den Job nicht machen, weil nur weiße Männer gut Flugzeuge fliegen, Behörden leiten, was auch immer können. Und wenn dann mal ein weißer Mann ein Flugzeug crasht, dann lag es daran, dass zu viele Frauen und Schwarze da auch mitarbeiten und er deswegen so gestresst war.
Ja, es geht eben wirklich grundsätzlich darum, dass ich sehe, die Vorstellung ist, es sind seit den 60er Jahren einfach die Falschen. Ja? Die Falschen heißt, alle, die nicht weiße Männer sind, denen ist erlaubt worden, denen hat man erlaubt, in diese zuvor eindeutig und ausschließlich weiß und männlich dominierten Bereiche vorzudringen. Ob das jetzt in der Privatwirtschaft ist oder ob das sozusagen an den Universitäten ist oder in den Machtsphären, Einflusssphären der Gesellschaft. Und das soll einfach zurückgedreht werden. Deshalb sage ich es eigentlich, ein Programm der Resegregation. Ne? Es geht darum, klare, uneingeschränkte, männliche, weiße Dominanz wiederherzustellen in diesen Sphären, in denen diese Rechten glauben, da wo eben Frauen und People of Color einfach nichts zu suchen haben. Und wenn die da angekommen sind, die Idee ist ja, also deshalb ist dieses DEI-Label so wichtig, das ist ja, es geht ja darum zu sagen, ihr habt das nicht verdient. Da, wo ihr seid da angekommen, aber ihr habt es nicht verdient, das hat also sozusagen mit Meritokratie nichts zu tun, sondern ihr seid da nur auf, also es geht darum, die grundsätzlich zu desavouieren und zu delegitimieren, deren Präsenz, die Präsenz von Frauen, von People of Color, von allen, die nicht sozusagen weiße Heteromänner sind, deren Präsenz grundsätzlich zu delegitimieren in diesen gesellschaftlichen Einflusssphären, in Machtbereichen, in sozusagen den Spitzen von Institutionen, um dort wieder uneingeschränkte weiße männliche Vorherrschaft herzustellen. Und das erstreckt sich übrigens auch auf den öffentlichen Raum. Ne? Deshalb zum Beispiel gibt es jetzt, also vorgestern war Super Bowl, also ja. wir zeichnen auf, wir haben Dienstag, ne? also vorgestern ja. war Super Bowl und Halbzeitshow hat Kendrick Lamar gemacht und ja, dann die Rechten flippen total aus und sagen DEI Halbzeitshow. Ne? Ist natürlich völliger Quatsch, also wenn man das irgendwie ernst nimmt, wenn man jetzt wirklich unter dem Eindruck war, die meinen das ernst mit, die haben eine berechtigte Kritik an diesen DEI-Programmen oder so, dann ist ja die Vorstellung, dass da jetzt sozusagen so ein schwarzer Musiker die Halbzeitshow beim Super Bowl macht, hat ja mit DEI nichts zu tun, doch, aber hat eben doch was damit mit dem politischen Projekt zu tun. Das politische Projekt ist darauf angelegt zu sagen, der hat das nicht verdient, der muss sozusagen diese Leute, People of Color und Frauen und so, die gehören wieder, die gehören wieder ausgeschlossen aus diesen prominenten der prominente Ort, den die jetzt mittlerweile eingenommen haben in der amerikanischen Gesellschaft, auch im öffentlichen Raum, das muss zurückgedreht werden. Da muss wieder weiße männliche Dominanz hergestellt werden. Und deshalb ist das alles DEI oder deshalb zum Beispiel hat auch dann die NASA gerade, hat auf ihrer Website, das ist nur so ein anderes Beispiel, auf ihrer Website eine Astronomin vorgestellt, die selber Latina ist und die in Armut aufgewachsen ist und sich aber eben hochgearbeitet hat zu dieser Position bei der US-Weltraumbehörde. Und die NASA hat die dann sozusagen ein Profil von der auf ihrer Website vorgestellt, also als beeindruckende Geschichte, die sozusagen inspiriert, ja, von jemand, ja. die sozusagen aus Verhältnissen kommt, wo das nicht vorhersehbar war, dass sie sowas schaffen würde. Und jetzt sitzt sie da bei der NASA und ist sozusagen Astronomin bei der NASA. Und ja, das muss dann gelöscht werden. Also es soll gelöscht werden, weil das ist halt sozusagen, also jeder Hinweis darauf oder jeder Beleg dafür, dass es eben nicht nur weiße Männer verdient haben, in Positionen von Macht und Einfluss zu sein, der muss gelöscht werden, das muss weg. Und das Ergebnis nennt man dann Meritokratie. Also wenn man sozusagen die uneingeschränkte weiße männliche Vorherrschaft wiederhergestellt hat, dann sagt man so, jetzt haben wir wieder Meritokratie, jetzt ist halt also alles wieder nach Leistung gegangen. Ja? Mhm. So, und das ist das Ziel, das ist eindeutig das politische Projekt und das wird jetzt sozusagen von alleroberster Stelle per Flut von präsidialen Sonderverordnungen um und eingesetzt.
Ja, und es gab ja auch ein Bericht darüber, dass, ich glaube, es war in der NSA, wo dann halt auch, ne, so wie das in vielen Behörden ist, so Infotafeln irgendwo rumhängen über, ich glaube, es waren, entweder waren es Frauen oder schwarze MitarbeiterInnen, die historisch auch, ne, irgendwie große Rolle in der Behörde eingenommen. Und auch da, ne, siehst du auf den Fotos, die dann geteilt werden, überklebt. Mit Pappe. Darf nicht sein, weil wäre ja ein Hinweis darauf, dass da jemand qualifiziert war für den Job. Und das untergräbt die gesamte Vorstellung von Gender- und Gesellschaftsordnung dieses politischen Projekts.
Ja. Nee, das ist eigentlich, ist genauso leicht zu sehen, was sich hinter DEI verbirgt, wie es zu sehen ist, was sich hinter Elon Musks vermeintlichem Bürokratieabbau verbirgt. Und da muss man jetzt muss man schon absichtlich weggucken, um nicht zu sehen, also was da eigentlich los ist. Ja, und leider haben sich viele jetzt festgelegt, nicht sehen zu wollen, was da eigentlich als politisches Projekt verfolgt wird.
Oder zumindest auf deutscher Sicht, die Fraktionen, die hier gegen die Quotenfrauen und so weiter wettern, wittern da jetzt natürlich morgen. Es dürfte jetzt niemanden verwundern, dass bei aller Vorsicht mit Vergleichen sich ein Friedrich Merz, würde ich jetzt mal behaupten, in die USA blickt und sagt, Realitätsverweigerung. Und einfach behaupten, dass was anderes passiert als das, was wir alle mit unseren Augen sehen und unseren Ohren hören können, das funktioniert ja eigentlich ganz nett. Dass es sich da, also, ne, ob das jetzt auf lange Sicht für ihn politisch sinnvoll ist, das dürften PolitikwissenschaftlerInnen, die über Wählerwanderung zu rechtsextremen Parteien forschen, bezweifeln. Aber ich finde das schon bemerkenswert, aus welchen oder von wem da jetzt Beschwichtigung kommt oder wer da jetzt zu diesen Entwicklungen schweigt. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Verfassungskrise zurück. Nee, Moment, ganz kurz eine Sache noch. Ich schneide es ganz kurz raus. Es hat mich noch mal daran erinnert, als du noch Co-Host dieses Podcast warst, haben wir, glaube ich, mehrfach darüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir beide immer wieder gefragt werden, bis wohin wollen die Leute denn die Uhr zurückdrehen in der amerikanischen Rechten. Ja. Und dann manchmal kommt, ja, aber wollen die nicht irgendwie zurück ins 19. Jahrhundert?
Ich glaube, es sind jetzt unterschiedliche Timelines, die man jetzt hier, die gleichzeitig jetzt hier eine Rolle spielen. Was sozusagen die Gesellschaftsordnung angeht, geht es im Kern zunächst mal darum, das ist jetzt so der eine große, wenn man sich überlegt, was sind die sozusagen die großen Buckets, in denen jetzt hier, also so die ganz großen, wenn man ganz, die ganz groß versucht, so ein bisschen zu unterteilen, was eigentlich hier passiert, dann ist ja die eine erste große Sache ist der Angriff auf diese Bürgerrechtsordnung, auf die demokratische Grundordnung, auf die pluralistische Gesellschaft. Und da, glaube ich, ist tatsächlich die Timeline ist, der Versuch ist, das zurückzudrehen auch vor die 1960er Jahre, also vor sozusagen die Bürgerrechtsgesetze der 60er Jahre. Es gibt an andere Bereiche, also zum Beispiel es gibt also diesen zweiten großen, dieses zweite große Ziel ist diese völkische Neuordnung der USA, wo es wirklich darum geht, die Grenzen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, viel enger zu definieren. Also da geht es um diese Massendeportationspläne, da geht es um den Angriff auf das Recht auf Staatsbürgerschaft bei Geburt, Birthright Citizenship. Und da würde ich sagen, da wird die Uhr noch deutlich weiter zurückgedreht, da wird sie zurückgedreht auch vor die 1860er Jahre, denn also Birthright Citizenship ist eben in der Verfassung festgeschrieben worden, im 14. Verfassungszusatz, der nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, also in den 1860er Jahren, in die Verfassung aufgenommen worden ist. Also da soll die Uhr noch sehr viel weiter zurückgedreht worden. Und dann haben wir sozusagen den nächsten großen Bucket ist sozusagen dieser Angriff auf den modernen Staat und den modernen Verwaltungsstaat. Da würde ich sagen, auf jeden Fall geht es darum, die Uhr hinter den New Deal zurückzudrehen. Da liegen ja die Ursprünge dieses modernen Verwaltungsstaats eher so in den 1930er Jahren. Und da geht es sozusagen auf diesem Zeitstrahl sozusagen. Ne? Ja. Also ich würde sagen, die operieren jetzt gerade, da operieren jetzt auch unterschiedliche, da sind wir wieder bei diesen so unterschiedlichen Fraktionen des trumpistischen, oder diesen unterschiedlichen Lagern, die gemeinsam diese trumpistische, diese Mager-Koalition ausmachen. Die operieren auch so ein bisschen auf unterschiedlichen Zeitleisten. Also da wird manche, glaube ich, wären, so sagen wir so die reaktionären Eliten, die wären vielleicht so im Kern, okay, was die Gesellschaftsordnung angeht, reicht das auf 1955. Im modernen Staat müssen wir aber auf mindestens 1925 zurückdrehen, also vor New Deal. Und dann müssen wir aber auch noch Birthright Citizenship, das ist aber von 1868 oder irgendwie so. Ne? Also es gibt so unterschiedliche Zeitleisten, auf denen da operiert wird. Aber völlig klar ist, im Kern geht es wirklich darum, also das ist weniger wichtig, glaube ich, zu sagen, was ist denn genau das Jahr, auf der Zeitleiste, auf den die das zurückdrehen wollen. Man muss sich vor allem einfach klar machen, nein, das ist ein ernst gemeinter, das meinen die wirklich ernst, im Kern ein Versuch, den sozialen, kulturellen Fortschritt, würde man eigentlich dazu sagen, vor allem die Pluralisierung der Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, den modernen Staat, soll abgebaut werden, das soll zurückgedreht werden und darauf zielen alle diese Maßnahmen.
Ich glaube, dass es richtig ist, dass man es gar nicht an einem Jahr oder so festmachen muss. Ich glaube aber trotzdem, dass es vielleicht vor allem für Leute, die sich jetzt nicht den ganzen Tag das um die Ohren schlagen, ist aber trotzdem hilfreich ist, dass, und sei es auch auf verschiedenen Zeitleisten, das so als Einordnung zu hören, um sich so die Drastigkeit,
Drastik? Keine Ahnung.
Weiß nicht, was das Wort ist. um sich vor Augen führen zu können, wie drastisch diese Versuche sind, in was für Realitäten man da zurück will. Also, weil, ne, wir haben am Anfang über J.D. Vance gesprochen, der sagt, da hat der Supreme Court irgendwie gar nichts zu melden, was die Exekutive angeht. Das ist, wenn ich mich jetzt nicht, ich bin keine Juristin, aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, wäre das eine Position, die noch, also die quasi gegen das Urteil hier 1803 Marbury vs. Madison ist, ja? Also das ich glaube, auf Deutsch heißt das
Judicial Review, Prüfungsrecht,
was da etabliert wurde.
Ja, also ich meine, das ist sozusagen im Kern würde ich sagen, ist das tatsächlich die in letzter Konsequenz ist die Idee, die Macht des Präsidenten ist eigentlich uneingeschränkt, weil der Präsident verkörpert den Volkswillen, dem darf sich niemand entgegensetzen und klar, das kann man, wenn man es sozusagen in der Verfassungswirklichkeit betrachtet, seit wann das so eigentlich nicht funktioniert hat, also es sollte eigentlich nie so funktionieren, ne, weil der Kongress sollte eigentlich die Macht des Präsidenten immer einhegen, aber klar, was jetzt den Supreme Court angeht, da ist auf jeden Fall so, dass im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich der Supreme Court Das steht ja so in der, Verfassung nicht drin, das ist ja nicht in der Verfassung ausformuliert, sondern das hat sich sozusagen im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgebildet, diese Idee einer Judicial Review, also dass es dem Supreme Court obliegt, die zu prüfen, ob Gesetze, ob politisches Handeln verfassungsgemäß oder verfassungswidrig sei, dass dem also so ein Prüfrecht obliegt. Und ja, das hat sich, also da, klar, wenn das ausgehebelt werden sollte, dann müsste man in der Tat, dann würde man auf der Zeitleiste noch sehr viel weiter zurückgehen. Ja, insofern, ich glaube, das ist nicht so, ist jetzt nicht so wichtig zu sagen, aber ist es denn, das nervt mich auch so ein bisschen, muss ich ehrlich gesagt sagen, also wann immer ich irgendwie öffentlich dann sowas sage wie, hier wird die Bürgerrechtsordnung ausgehebelt, dann kommt jemand und findet sich ganz clever. Nö, es geht noch viel weiter zurück, ey, bis mindestens 1816. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich habe jetzt ja hier über einen konkreten Punkt gesprochen und da geht es konkret um die Bürgerrechtsgesetze.
Aber ich glaube, deswegen ist das Bild mit den Zeitleisten hilfreich.
Ja, genau. Und eben so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen weg von der Vorstellung, wir haben es hier mit einem monolithischen Block Mager zu tun, die alle immer zu jedem Zeitpunkt dasselbe wollen. Nein, die haben, da gibt es unterschiedliche Fraktionen, die haben so ein bisschen ihren Schwerpunkt an unterschiedlichen Punkten. Ne? Dieser Stephen Miller America First Nativisten-Szene, denen geht es vor allem darum, dieses Recht auf Staatsbürgerschaft bei Geburt abzuschaffen. Die wollen, dass das wegkommt. Ne? Und das steht im 14. Verfassungszusatz und der ist aus den 1860er Jahren. So das ist sozusagen deren Fluchtpunkt, worum es denen so geht. So, ne? So jemand wie so Russell Vought, einer der Architekten von Project 2025, dem geht es sehr stark um, sagen so, darum, die Pluralisierung. Der ist sozusagen wirklich auf, der hat der pluralistischen Gesellschaft den Krieg erklärt. Dem geht es darum, sozusagen die Grundlagen der pluralen Gesellschaft zurückzudrehen. Und da ist nun mal so, dass
Auch mit diesem Vokabular, ne? Also das ist jetzt keine Übertreibung von Thomas oder so, sondern das ist,
ne, genau, der spricht permanent in solchen, der ist überhaupt nicht in der, der spricht auch gar nicht in der Sprache sozusagen der normalen demokratischen Politik oder demokratischen Auseinandersetzung. Mhm. Der spricht immer von irgendwelchen Krieg und Feind und mobilisieren und so. Und ja, und dem, da ist eben so, das muss man, das vielleicht unterschätzen Leute das auch, aber da ist eben wirklich, die 1960er Jahre sind halt ein dramatischer Einschnitt in der amerikanischen Gesellschaft. Nicht nur weil es diese Gesetze gab, sondern auch, weil diese Bürgerrechtsgesetze in 1960er Jahren ganz fundamental die Rolle auch des Staates und der Bundesregierung verändert haben. Sie haben nämlich die Bundesregierung zum Motor einer Pluralisierung und Demokratisierung der amerikanischen Gesellschaft gemacht. Ne, das ist eigentlich so die wichtigste Verschiebung vielleicht, die da stattfindet in den 60er Jahren, ist, dass sich seit dieser Verabschiedung der Bürgerrechtsgesetze das Federal Government zum Motor der Demokratisierung gemacht hat, eben genau über solche Anordnungen, wie diese präsidiale Anordnung von 1965, die dann versucht, diese Bürgerrechtsgesetze in die Praxis umzusetzen und einfach sagt, das Federal Government arbeitet jetzt nicht mehr mit privaten Unternehmen zusammen, die sich nicht auch an die Bürgerrechtsgesetze halten. So. Und das wollen die zurückdrehen. Da besteht überhaupt kein. Also ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass man, wie weit die damit kommen, das ist jetzt wirklich noch ein Fragezeichen. Das wissen wir jetzt alle nicht. Ne? Da sollte man auch jetzt gar nicht so viel rumspekulieren oder so. Jetzt machen Sie mal eine Vorhersage. Wie sieht das aus in 3 Monaten? Nee, was weiß ich. Aber aber das Entscheidende ist jetzt wirklich einfach anzunehmen und zu verstehen, dass das die Intention ist. Ja, und dass da jetzt wirklich kein Zweifel mehr dran sein kann. Die Intention ist, dieses Land, die Entwicklung hin zu einer, also nicht, sicher nicht perfekten, das ist völlig klar, aber eben doch, sagen wir mal, pluralistischer werdenden, multiethnischen, multireligiösen, multirassischen Demokratie, diese Entwicklung fundamental zurückzudrehen. Das ist die Intention. Und da werden die jetzt nicht, irgendwie morgen früh aufwachen und denken, oh, oder vielleicht machen wir es doch nicht oder so, ne? Vielleicht ist das doch ein bisschen radikal. Nee, die sind davon fest überzeugt. Die glauben auch selber, dass sie eigentlich einen ganz noblen Kampf für die Bewahrung des wahren, in Anführungszeichen, wahren Amerika führen. Die wachen ja nicht morgens auf und denken so, ey, wir sind die autoritären Bösewichte, die hier alles kaputt machen. Nee, die wachen morgens auf, gucken in den Spiegel und sagen sich, wir sind jetzt endlich mal diejenigen, die aufgestanden sind, um das noble, wahre Amerika zu bewahren und wiederherzustellen. Und davon werden die nicht ablassen. Die werden entweder gestoppt oder sie werden damit durchkommen.
Spekulieren können wir eh nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige, worauf man bei dem aktuellen Supreme Court hoffen kann. Aber obwohl, große Fußnote, das hätte man ja bei Congressional Republicans auch sagen können, dass sie den eigenen Machterhalt dann doch noch ein bisschen höher halten. Ich glaube, da darf man sich relativ wenig erhoffen. Ich habe vor ein paar Tagen Mark-Joseph Stern das gefragt für einen Artikel, den ich geschrieben habe. Also was kann man sich vom Supreme Court noch erhoffen? Der meinte halt, klar, es wird nicht alles durchkommen.
Ja.
Aber von einem Supreme Court, der mehrheitlich bereits in Urteilen effektiv die Unitary Executive Theory affirmiert hat, kann man oder sollte man zumindest nicht sonderlich viel erwarten.
Also zumal, also der Supreme Court hat ja schon zweimal die Verfassungsordnung ausgehebelt für Donald Trump, und zwar im Jahr 2024 schon zweimal. Ne? Einmal, indem er einfach erklärt hat, dass die sogenannte Insurrection Clause im 14. Verfassungszusatz einfach nicht gilt.
Mit einem 9-0 Votum im Übrigen.
Ja, da steht ja eindeutig drin, dass Leute, die sich eines Umsturzversuches, an einem Umsturzversuch beteiligt haben, einfach nicht mehr für öffentliche Ämter in Frage kommen. Das hat man einfach ausgesetzt. Und dann nochmal im Sommer 2024, als sie Donald Trump de facto für immun erklärt haben, also den Präsidenten de facto für immun erklärt haben und erklärt haben, er könne gar nicht strafrechtlich verfolgt werden für nichts, was er da so tut. Das steht auch in der Verfassung überhaupt gar nicht mit drin. Also da ist ja die Verfassungsordnung schon zweimal ausgehebelt oder umgeschrieben worden. Insofern, auf keinen Fall sollte man sich jetzt irgendwie noch so klammern an so Sachen wie, die werden doch nicht für Donald Trump die Verfassung aushebeln. Haben sie ja schon gemacht. Ich glaube trotzdem, dass mindestens John Roberts und Amy Coney Barrett, ich glaube, denen ist daran gelegen, dass sie selber vor sich selber und vor der Welt oder vor der Geschichte oder so dastehen oder jedenfalls behaupten können, sie hätten irgendwie die Verfassungsordnung bewahrt oder so. Ja, das ist denen ja ganz wichtig. John Roberts ist dem obersten Richter, ist es ganz wichtig, selber als Institutionalist dazustehen. Und insofern glaube ich schon, dass dem jetzt zum Beispiel dieser Angriff auf das Recht auf Staatsbürgerschaft bei Geburt, das Donald Trump einfach per präsidialer Sonderverordnung einfach ausgesetzt hat.
Und das ganz kurz nur, dass momentan gestoppt wurde von einem Reagan-Appointee, der gesagt hat, ja. Freunde, das ist ganz klar verfassungswidrig.
Genau. Und ich glaube auch da würde ich jetzt schon vermuten, dass in der Tat auch, dass der Supreme Court das nicht einfach durchwinkt. Ne? Weil das ist sozusagen so offenkundig ohne, also da gibt es nicht mal, John Roberts würde gerne, der möchte gerne was vorgelegt bekommen, wo er so ein bisschen so tun kann, als wäre das doch auch alles rechtens und alles im Sinne der Ordnung und er bewahrt doch nur die Ordnung.
John Roberts hat nicht vor, alles niederzubrennen, beziehungsweise er will nicht, dass es so aussieht, als würde er alles niederbrennen.
Ganz genau. Nee, genau. So möchte er lieber nicht aussehen. Wobei, also nochmal, es gilt der wichtige Vorbehalt, dass genau diese Argumentation, die wir jetzt auch, also du und Mark-Joseph Stern und ich auch wieder für den wahrscheinlichsten Szenario halten, genau diese Argumentation hat uns alle dazu bewegt, zu glauben, dass die Donald Trump nicht einfach für immun erklären würden. Ne? Weil wir alle dachten, ja, das stimmt. Nee, das werden die nicht machen, das ist zu krass, das ist sozusagen, geht gegen John Roberts oberstes Gebot, ich muss gut aussehen dabei. Ja? Das ist sozusagen, das ist John Roberts oberstes Gebot, ist, dass er in der New York Times eine Schlagzeile bekommt, die heißt John Roberts, the Institutionalist. Das ist das Wichtigste. Und deshalb hätten wir alle gedacht, machen die sowas wie jetzt einfach den Präsidenten für einfach knüppelhart immun erklären? Machen die nicht. Haben sie aber gemacht. Also insofern, man darf sich da nicht zu sehr irgendwie zurücklehnen. Ich glaube vor allem auch, weil selbst wenn das so ist, dass wir Recht behalten und dass der Supreme Court nicht alles, was da jetzt an die Wand geworfen wird, einfach durchwinkt, dann ist eben trotzdem so, er wird sehr vieles durchwinken und er wird auch sehr vieles einfach erstmal nur an die Administration zurückgeben und dann werden die ein bisschen umschreiben, da werden die diese Präsidialanordnung ein bisschen umschreiben, ein bisschen anders formulieren und dann geht es zurück an John Roberts und dann winkt das durch. Ne? Genau so ist es ja passiert 2017 mit diesem Travel Ban, mit diesem Muslim Ban, der ist sogar zweimal zurückgegangen, den hat der Supreme Court sogar zweimal kassiert und gesagt, das geht so nicht. Und dann beim dritten Mal, also er wird dann immer wieder ein bisschen umgeschrieben und ein bisschen sozusagen also an der Oberfläche entschärft oder die Sprachregelung verändert sich so ein bisschen, ja. Und dann landet er zum dritten Mal vor John Roberts und dann hat er ihn durchgewunken. Also ist es schon so, dass, ja, selbst wenn der Supreme Court in jedenfalls erstmal so einiges hier kassiert, glaube ich, bleibt am Ende trotzdem übrig, dass hier die Verfassungsordnung dramatisch umgebaut wird. Und da, ja, die Vorstellung, dass die Gerichte jetzt hier einfach alles kassieren und alles zurückdrehen auf den Status quo ante, das ist überhaupt gar nicht zu erwarten.
Ich weiß, diese Frage wirst du hassen wie die Pest, weil wir sie eigentlich nicht beantworten können. Aber sie wird permanent gestellt und ich glaube, angesichts dessen, was Donald Trump sowieso schon seit Jahren sagt, aber er hat es in den letzten 2 Wochen nochmal auffällig häufig gesagt. Stichwort, was ist denn in 4 Jahren so rein persönlich mit ihm? Weil wir haben gerade darüber gesprochen, laut Verfassung müsste er eigentlich gehen. Meine These dazu wäre, Donald Trump hat ja schon mal gezeigt, dass er nicht vorhat zu gehen. Er hat jetzt zwar auch nicht wirklich Interesse daran, die eigentlichen Aufgaben des Amtes des Präsidenten, wie man sie für gewöhnlich in einem demokratischen Staat versteht, auszuüben. Also die Frage, was passiert mit MAGA, mit der Republikanischen Partei, wenn Donald Trump irgendwann mal das Zeitliche segnet, ist, glaube ich, das eine. Ohne, dass wir uns jetzt in Diskussionen über Verfassungskonvent ja oder nein verlieren. Was hältst du von der Annahme, dass Donald Trump in 4 Jahren seinen Hut abgibt und sagt, ist okay, zumal er uns ja jetzt schon gestern war es, glaube ich, gesagt hat, ja, J.D. Vance kann es nicht. Was mir persönlich besonders gut gefallen hat, weil ich dachte, J.D. Vance, jetzt hast du die letzten Tage damit verbracht, zu sagen, ja, der junge Mann, der gesagt hat, wie war das, normalize oder legalize Indian hate, da bin ich nicht mit eins, aber Fehler kann man machen und das ist jetzt der Lohn dafür. Ja, die eigenen Kinder verleugnet, aber, ne?
Kriegt trotzdem nicht die Liebe von Donald Trump, die er gerne möchte. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was in 4 Jahren passiert, ne? Ich glaube auch, dass jetzt mein zeitlicher Horizont für alles, was so passiert, ist viel, viel enger jetzt. Und zwar gerade, weil dieser Angriff auf die Verfassungsordnung und demokratische Grundordnung so aggressiv und so radikal verläuft, ist jetzt mein zeitlicher Horizont, in dem ich überhaupt nachdenken kann über sozusagen amerikanische Politik, sehr viel enger geworden, weil alles so schnell passiert. Ich würde jetzt sagen, in den nächsten 100 Tagen entscheidet sich, ob wir überhaupt noch sowas wie ein wie auch immer geartete Verfassungsordnung, demokratische Grundordnung haben hier in den USA oder ob das Land vollends in die Linie überschritten hat zu einem autoritären System. Und das entscheidet ja dann über die Bedingungen, über politische Zukunft und politischen Wechsel nachdenken können. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, aber was ist denn mit den Midterms 2026? Da könnten die Demokraten doch dann auch eines der Häuser im Kongress zurückerobern oder so. Dann denkt man so, ja klar, also wenn wir denn davon ausgingen, dass im November 2026 noch unter Bedingungen Politik stattfindet, die so ungefähr so aussehen wie jetzt, ne? Klar, dann würde man sagen, ja, wahrscheinlich werden die Demokraten, okay. Aber das ist ja jetzt Stand heute überhaupt gar nicht, also kann jetzt ja niemand sich hinstellen und sagen, ich bin sicher, dass im November 2026 hier auch immer noch demokratische Grundordnung gilt. Auf welcher Grundlage will man das sagen? Weil das ist ja, also da wird ja, ich glaube, das muss man vielleicht nochmal ganz grundsätzlich sagen, hier findet ja jetzt nicht Politikwechsel statt, ja. Es ist ja nicht hier sozusagen präsidiale neue Regierung kommt an die Macht und die versuchen eben Politikwechsel durchzusetzen. Nein, hier geht es um Regimewechsel. Also es geht ganz fundamental, ganz grundsätzlich darum, die Spielregeln davon, wie Macht ausgeübt wird, wer Macht ausüben darf und wer Macht kontrollieren darf, zu verändern, ganz grundsätzlich zu verändern.
Die Leute haben ihren Patrick Deneen gelesen.
Ja, ich meine, unter anderem, also der ist jedenfalls...
sein Buchtitel, Regime Change?
Ja, das ist ja einer der Vordenker sozusagen dieser, wie nennt sich selber, illiberale oder antiliberale Rechte. So, ne? Und das ist sozusagen das, was sie da versuchen. Und deshalb ist jetzt die Frage, was passiert denn in 2 Jahren oder in 4 Jahren? Da müsste mir erstmal jemand sagen, unter welchen Spielregeln wird denn gespielt? Also das ist so ein bisschen, als würde jetzt jemand sagen, wer wird denn, pass auf, jetzt kommt die Sportanalogie, ne? Also wann immer der nächste Fußball-Weltmeisterschaft ist und dann sagt jemand, wer wird denn da Weltmeister, aber vorher werden die Regeln, was eigentlich Fußball ist, nochmal ganz grundsätzlich umgeschrieben. Da kann man ja nicht vorher sagen, wer dann Weltmeister wird, ne? Sondern da müsste man ja erstmal sagen, ja, zeig mir mal die neuen Regeln, unter denen dann gespielt wird. Und dann kann ich drüber nachdenken, wie das denn dann aussieht. Ich glaube, das Spektrum von dem, was jetzt passiert ist, es gibt einerseits vielleicht so das, was jetzt Politikwissenschaftler nennen, ist dann kompetitiven Autoritarismus, also wo jetzt nicht die Parteien alle abgeschafft werden oder so, da wird jetzt nicht die Demokratische Partei abgeschafft, werden auch nicht die Wahlen abgeschafft, sondern es wird eben, aber es wird das System eben so weit verändert, dass bei Wahlen eine Oppositionspartei eigentlich gar keine Chance hat, irgendwie wieder Macht an sich zu nehmen. Das ist sozusagen ein Ende des Spektrums, aber es gibt auch noch ganz andere Szenarien. Es gibt auch noch welche, die eben nicht mit so einem Begriff kompetitiver Autoritarismus beschreibbar sind, sondern vielleicht eher tatsächlich als Diktatur zu beschreiben wären. Also ich glaube, da muss man sich jetzt aus deutscher Sicht, muss man sich auch wirklich jetzt einfach mal fragen, wie würden wir denn das, was da jetzt gerade passiert, nennen oder als was würden wir es denn beschreiben, wenn es passieren würde in einem Teil der Welt, den wir nicht einfach ganz reflexiv, ganz reflexhaft irgendwie mit Demokratie und Ordnung assoziieren. Ja. Ja, sondern in einem anderen Teil der Welt, so irgendwo vielleicht im subsaharischen Afrika oder so, ja, wo wir so aus westlicher weißer Sicht sowieso immer an, da glauben wir sowieso immer, da gibt es ja immer nur so Kuh und Unordnung und Krise bei denen da unten so, ne? Und also wenn jetzt da irgendwo das passiert, was jetzt hier jeden Tag los ist, da hätten wir doch überhaupt keine gar kein Problem zu erkennen und auch würden wir auch gar nicht zögern zu sagen, das ist offensichtlich der Versuch einer zutiefst autoritären Bewegung, ein diktatoriales Regime zu errichten. Das wollen wir jetzt nicht so richtig sagen, weil das Amerika ist. Mhm. Ja? Und that's it. Aber das ist auch wirklich alles, was uns da bleibt, ist sozusagen so diese Vorstellung, also, aber in Amerika kann das ja eigentlich nicht passieren. Mhm. Ja, da würde ich jetzt nicht dran glauben. Ne? Da passieren ja jetzt tagtäglich Sachen, die man vielleicht vor 6 Monaten oder vor 6 Jahren jedenfalls noch dachte, das wird doch in Amerika nicht passieren. Davon müssen wir uns verabschieden und uns ab und zu dran erinnern, wenn das in anderen Teilen der Welt passieren würde, dann haben wir in der Regel eigentlich kein Problem, klar auszusprechen, dass das, was da passiert, auch wirklich das ist, wonach es aussieht. Das ist ja das Irre. Ne? Also man sollte jetzt einfach annehmen, nee, das, wonach es aussieht, das ist es auch und nicht permanent nach, das stört mich so ein bisschen einfach an der Diskussion, ne? So permanent nach Wegen suchen, dass das, was sich da vor unser aller Augen vollzieht, was anderes sein soll, als das, wonach es aussieht.
Und es ist auch so ein bisschen, fällt da ein Beispiel an, ich habe neulich, war ich für eine Schalte, habe gewartet und habe dann noch das Interview gesehen, was direkt vor mir ablief. Ja. Und da sagte ein Kommentator, ist ein Amerikaner, der Deutsch spricht, der ganz oft auf diesen ganzen Runden zu sehen ist, der sprach dann also, immerhin über, ja, das ist jetzt schon alles recht illegal, was da passiert, was ja schon mal ein drastisches Statement war, noch letzte Woche in einigen deutschen Medien, und sagte dann aber, und ich habe gedacht, das ist interessant, das ist fast wie ein Reflex, er ist in der Anfangseinschätzung, liegt er richtig, und schiebt dann aber noch hinterher, man muss aber auch sagen, das würde dich jetzt sehr freuen, man muss aber auch sagen, dass auch Joe Biden versucht hat, die Exekutivmacht des Präsidenten auszuweiten. Man denke nur an den Studienschuldenerlass. Ja. Ne? Und da muss man sich dann auch fragen, okay, das kann man ja nicht, oder ich kann es zumindest nicht intellektuell ernst nehmen, diesen Vergleich.
Das sind Coping Mechanisms. Also das sind sozusagen Versuche, klarzukommen mit einer Realität, die dem, was man glaubte zu wissen und glaubt, verstanden zu haben, dramatisch widerspricht. Ne? Und die auch erfordern, dass man in einer Art und Weise darüber spricht, die auch bestimmten Konventionen, auch akademischen Konventionen, journalistischen Konventionen zuwiderläuft. Also nur mal ist jetzt, das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Also was ich damit meine ist, da vollziehen sich jetzt Sachen, wenn man die in möglichst klaren Begriffen beschreibt, ne, also als Verfassungskrise, Verfassungsordnung ausgesetzt, Versuch, autoritäre Herrschaft herzustellen und so weiter, ne, dann verletzt man bestimmte Sagbarkeitsregeln, Diskursregeln, die in der Polite Society gelten. Aber das ist für Journalistinnen und Journalisten ein großes Problem, weil die sind sozusagen verpflichtet oder fühlen sich verpflichtet einem Gebot der Überparteilichkeit. Aber wenn man sagt, eine Seite greift jetzt hier die Demokratie an, dann ist das mit der Überparteilichkeit so eine Sache. Ne? Dann hat man sich im Prinzip sozusagen parteilich festgelegt. Ja. Aber das gilt auch für Akademikerinnen und Akademiker, also Leute wie mich. Also sagen es ja auch, das oberste Gebot ist ja objektiv und überparteilich und sich nicht sozusagen in die Niederungen der politischen Auseinandersetzung zu begeben. Aber klar, alles, was ich dann so sage den ganzen Tag in jedes Mikro, das mir hier so hingehalten wird, ist, dass ich sage dann halt, ja, das ist halt ein autoritäres Regime, das hier versucht, die Verfassungsordnung auszusetzen. Und dann klingt das nach politischer Parteinahme oder irgendwie so, ne? Und dann hat man so ein bisschen eben so diese, naja, also den Comment, den akademischen Comment auch eben so ein bisschen verletzt. Und das ist jetzt so ein permanentes Problem. Und da, glaube ich, da versuchen, da gibt es dann unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Und ein Weg, damit umzugehen, ist genau, was der Mensch gemacht hat, den da eben das Beispiel, das du eben genannt hast, ist ja, indem man versucht zu signalisieren, wie ausgeglichen man als Beobachter ist. Ne? Dass man nicht nur auf eine Seite blickt, sondern man hat schon beide Seiten im Blick. Und so. Also das, da geht es überhaupt gar nicht mehr darum, der Sache gerecht zu werden. Analytisch, diagnostisch ist das völliger Unsinn. Ne? Sondern es geht darum, wie platziert man sich selber im Diskurs. Also man sagt Sachen, die eigentlich nur nicht das Ziel verfolgen, möglichst präzise zu beschreiben in der Sache, was eigentlich passiert, sondern man sagt Sachen, die einen selber so in der Diskussion, im Diskurs platzieren, wo man sein will, nämlich als ausgewogener Beobachter. Ja? Und deshalb sagt man dann solche Sachen.
Und auch nicht angreifbar, zumindest genau. Gefühlt nicht angreifbar. Denn das Absurde daran ist ja, und das sehen wir jetzt ja auch schon in den USA, dass, gut, das ist für deutsche KommentatorInnen natürlich nochmal eine andere Sache, aber man sieht ja jetzt in den USA, dass beispielsweise Institutionen, Universitäten, die versuchen, diesem Trump-Regime beizukommen, zu signalisieren, Compliance zu signalisieren, das hilft nicht. Das heißt, also sowohl mit JournalistInnen und AkademikerInnen hast du ja zwei Gruppen genannt, die, wenn wir jetzt mal bei denen, die in den USA leben, die auch zu Zielen dieses Regimes zählen und denen es letzten Endes auch so oder so an den Kragen gehen wird. Und das ist ähnlich wie auch, was die Führungsriege der Demokratischen Partei angeht, eine Form von Appeasement, für die es verschiedenste strategische und psychologische Erklärungen gibt, die aber letzten Endes nichts daran ändern wird. Also auch da, ne, das wird die betreffenden Personen letzten Endes nicht schützen. Aber ich finde es wichtig, dass man die Mechanismen auseinanderklamüsert, weil ich hatte jetzt schon in den letzten zwei Wochen den Eindruck, dass zumindest die Anzahl derer, die von hier aus politisch interessiert in die USA schauen, teilweise fast so ein bisschen das Gefühl haben, sie verlieren den Verstand, weil das, was sie zum Beispiel aus einigen US-Medien lesen, spiegelt sich dann, gut, das ist nochmal ein Problem der deutschen Medienberichterstattung, spiegelt sich aber nicht in den Schlagzeilen wider, die sie hier täglich konsumieren in großen Medien. Und das ist ein Auseinanderklaffen, das ich so krass, glaube ich, noch nicht in Erinnerung habe. Es hat jetzt ein bisschen nachjustiert, aber nicht viel bisher. Aber
hey. Also ich muss vielleicht sagen, also meine Erfahrung jetzt seit der Wahl ist, dass es mehr Offenheit gibt, auch jetzt, glaube ich, bei den deutschen etablierten Medien jetzt auch Raum zu bieten, dafür offen auszusprechen, was so passiert. Also ich sage das deshalb, weil ich jetzt seit der Wahl mehrfach eben eingeladen worden, auch so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und so. Und immerhin, ne? Also weil ich sage da einfach, was ich hier auch sage, ne? Und das, ja, also dann, ich meine, ich kriege dann immer ganz viel Fanpost, also nicht Fanpost, sondern gemeine E-Mails von irgendwie Zuschauerinnen und Zuschauern der öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist ganz interessant, die sind ein bisschen anders im Ton, als was ich so an amerikanischer Hate-Mail bekomme. Also amerikanische Hate-Mail, die ist dann immer ohne Anrede und einfach nur so Beschimpfungen und so. Ne? Aber so eine deutsche Hate-Mail, die hat Form, ja. Also die beginnt mit sehr geehrter Herr Professor Zimmer, ja. Und dann kommt allerdings, Sie sind ein linker Spinner, man sollte Sie auch nie wieder ins Land lassen. Und dann steht aber drunter, mit freundlichen Grüßen. also da herrscht schon noch auch Recht und Ordnung. Aber ich will nur sagen, also ich glaube, da bricht jetzt schon die Macht der Entwicklungen, ja, bricht da jetzt schon auch einiges auf. Also da werden jetzt auch, ich glaube, da bricht jetzt so ein bisschen auch der Widerstand dagegen anzuerkennen, was da passiert, bricht dann, jedenfalls bei manchen Leuten, sicher nicht überall, ne? Aber mancherorts bricht das dann auch so ein bisschen zusammen, weil jetzt noch zu behaupten, das sei
die Leitplanken der Demokratie
ja,
halten.
Also das, wie gesagt, das wird sich, das, es wird weiterhin sehr viel Berichterstattung geben auf beiden Seiten des Atlantiks, die dich und auch mich enorm frustriert. Aber da kann man auch, am Ende kann man da auch so viel nicht dran machen. Ne? Man muss sozusagen einfach hinnehmen, dass man, oder ich versuche mich damit nicht zu sehr, weil mir das würde mir irgendwie Magenschwüre machen oder so. Da kriege ich ein Blutgrinsen im Kopf, wenn ich mich den ganzen Tag damit beschäftige. Aha. Sondern ich versuche einfach zu sagen, guck, also ja, ich weiß schon, dass dieselben Leute, die irgendwie dann vielleicht vor 2 Jahren mich noch als ganz schlimmen Alarmisten oder so verschrien haben, jetzt vielleicht auch langsam aufwachen. Aber dann, ich versuche dann zu sagen, ist doch gut, dass die jetzt auch,
immerhin.
Also das, weil ja, und man kann einfach für sich selber, und das würde ich vielleicht auch allen empfehlen, die irgendwie uns zuhören, für sich selber kann man nur kann man sich nur so seine Informationsquellen einfach, muss man sich jetzt sehr bewusst auswählen. Da ist man auch einfach selber jetzt wirklich individuell einfach so ein bisschen gefordert, indem man einfach sich fragen muss. Man muss einfach jetzt sehr genau hinschauen. Man kann zum Beispiel jetzt einfach nicht sagen, ich habe das in der New York Times gelesen und deshalb ist es entweder gut oder schlecht, sondern das geht halt einfach, die Spannbreite ist einfach sehr weit. Die New York Times hat, manche Leute, die für die New York Times schreiben, sind hervorragend. Die haben auch so der beste Kolumnist des Landes schreibt immer noch für die New York Times, und andere sind Vollidioten, denen man sozusagen kein einziges Wort glauben sollte. Und da ist man selber so ein bisschen gefordert, einfach denkend die Nachrichten und die Medienberichterstattung zu verfolgen und sich einfach immer wieder zu fragen, Moment mal, also ist denn das eigentlich plausibel, was da steht, oder ist es nicht plausibel? Und das darf man aber leider, es wäre schön, wenn man sagen könnte, wenn es in der New York Times steht, dann kann man dem einfach vertrauen, aber es ist eben leider nicht so, und deshalb ist da einfach, glaube ich, jetzt sind wir alle individuell da sehr stark gefordert, möglichst sozusagen kritisch mitdenkend zu verfolgen, was passiert.
Das war ein schönes Schlusswort. Hast du noch letzte Worte, die du mitgeben möchtest? Sei es zu deinem privaten Coping-Mechanismus oder.
Also habe ich in der Tat. Was ich mache, wenn ich überhaupt einfach gar keinen Bock mehr habe? Ich gucke mir, ich weiß nicht, ob Leute die YouTube-Reactor-Szene kennen. Das sind sozusagen Leute auf YouTube, die sich zum ersten Mal irgendwelche Filme angucken oder TV-Serien oder auch Musik zum ersten Mal sich selber damit konfrontieren und sich dabei filmen, wie sie darauf reagieren. Und das ist sozusagen mein Guilty Pleasure, wann immer ich sonst nie mehr kann. Da gibt es so ein paar Sachen, dann kann man sozusagen durch deren Augen nochmal zum ersten Mal erleben, wie das war, als man zum ersten Mal einen Song gehört hat oder eine Serie gesehen hat oder so. Und ich verfolge gerade nicht nur zwei, sondern 3 YouTube-Reactors, die zum ersten Mal Star Trek The Next Generation gucken, also die ganze Serie des Captain Picard. Und die gucken da sozusagen jede Folge, das sind 177 oder irgendwie so, und laden das dann auf YouTube hoch. Und da gucke ich also durch die Augen von diesen 3 unterschiedlichen Menschen noch einmal neu zum ersten Mal diese ganze Serie, und das transportiert mich dann einfach nochmal 20 Minuten wo ganz woanders hin. Und, also jetzt vielleicht ein bisschen weniger, nicht das redet ja auch keinen, was ich so mache, aber im Kern ist es schon so, dass man auch, es ist jetzt niemandem damit gedient, wenn man sich selber kaputt macht. Ne? Ja. Man darf jetzt auch, muss da wirklich versuchen, sich für sich selber auch Pausen einzubauen und seinem eigenen Geist auch Pausen zu gönnen, denn es ist ja, also das ist jetzt kein Sprint, also doch, die Situation ist jetzt sehr zugespitzt, das ist jetzt alles, das bleibt jetzt auch alles wird sich auch weiterhin alles in ungeheurer Geschwindigkeit entfalten, aber im Kern ist es nicht so, dass so oder so, selbst Best-Case-Szenario ist das ja nicht in 10 Tagen vorbei und auch nicht in 100 Tagen vorbei, sondern das ist jetzt erstmal so, und da muss man einen Umgang mit finden. Und der kann ja nicht sein, dass man sich jetzt völlig verbrennt und dann
Ressourcen einteilen.
Ja, genau.
Ist, glaube ich, echt wichtig.
Und Guilty Pleasures suchen, die einen wenigstens einmal am Tag irgendwie. Was da übrigens auch natürlich sehr hilft, ich habe 2 kleine Kinder und die finden das alles natürlich vollkommen uninteressant, was ihre Eltern da so machen. Und die erinnern mich dann schon ab und zu daran, so, nee, jetzt lesen wir mal hier das Dino-Buch und dann...
Ja,
und dann,
Prioritäten, Thomas.
Genau, und dann, dann sind wir nochmal irgendwie so 250 Millionen Jahre in der Vergangenheit, und das hilft ungemein. Aber es ist wichtig, ich merke das auch bei meinen Studierenden, da gibt es schon auch jetzt Leute, die wirklich an der Grenze dessen sind, was die noch an der Grenze ihrer Funktionsfähigkeit sind. Ne? Auch teilweise vollkommen zu Recht. Da musst du dir klar machen, in meinen Klassenräumen, da sitzt ja eine sehr diverse, sehr heterogene Gruppe von jungen Menschen vor mir. Da sitzen eben auch Menschen vor mir, die ganz eindeutig jetzt zu Zielscheiben des Regimes geworden sind, deren Existenzrecht dieses Regime jetzt ganz explizit angreift. Und da ist natürlich völlig klar, dass man verstehen muss, dass für die diese Diskussion, das ist ja nicht theoretisch und auch nicht abstrakt oder so, sondern da geht es um deren eigenes Leben. Das ist jetzt wirklich eine Ausnahmesituation und musst du sehen, wie es weitergeht. Und man muss sich entscheiden, dazu hoffnungsvoll zu bleiben. Nicht optimistisch, weil für mich ist optimistisch eine analytische Kategorie. Also das ist sozusagen, ob ich optimistisch bin oder nicht, das ist das, was dabei rauskommt, wenn ich mir überlege, wie ich sozusagen analytisch, diagnostisch die Situation einschätze. Da bin ich nicht optimistisch, aber man muss sich dazu entscheiden, einfach die Hoffnung zu bewahren. Hoffnung ist eine Haltung. Hoffnung ist sozusagen eigentlich keine, Hoffnung ist nicht eine analytische Operation, sondern Hoffnung ist eine Haltung, zu der kann man sich entscheiden, weil wenn man nämlich nicht mehr die Hoffnung hat, dass es auch noch weitergehen kann, dann hat man ja eigentlich aufgegeben. Ne? Und das bringt ja nichts. Geht ja jetzt um alles hier. Also das geht ja jetzt, man kann ja jetzt nicht sich zurücklehnen und sagen, nö, also das ist jetzt hier, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ja, und dann? Also, und was ist dann? Also, das bringt ja nichts, ne? Und insofern, man sollte sich zur Hoffnung entscheiden und sich selber so seine Pausen einbauen. Und ansonsten, kann man nur versuchen zu verstehen, was hier weiter vor sich geht.
Thomas, wenn die Leute dich finden wollen, klingt creepy, aber du weißt, was ich meine. Wo kann man dich finden, wenn man hören will, was du so denkst.
Was ich den ganzen Tag so denke, ja, genau. Also ich teile, was ich so denke. Einerseits bin ich vor allem auf Blue Sky aktiv. Ich glaube, mein Handle ist einfach mein Name, @ThomasZimmer, @BlueSky und so weiter. Ansonsten schreibe ich einen wöchentlichen Newsletter, der heißt Democracy Americana, wo ich also einfach so versuche, so ein bisschen einzuordnen, was hier so passiert jede Woche. Das ist vielleicht so ein bisschen so der Kern meiner Arbeit. Und außerdem habe ich auch einen eigenen Podcast, der heißt Is This Democracy, wo wir alle zwei Wochen, ich zusammen mit einer Politikwissenschaftlerin, Liliana Mason, versuche einzuordnen, was so passiert im Land. Und ja, also das sozusagen, das sind vielleicht so die drei Quellen, Blue Sky und mein Newsletter und der Podcast.
Dann danke, dass du da warst. Danke auch für den letzten Coping-Tipp. Ich muss sagen, ich dabble noch nicht so richtig mit dem, wie heißt es? Nicht Reenactment.
Reactor, sorry.
Ding. Aber was sich mir sehr in mein Hirn eingebrannt hat, war ein sehr wholesome Video, ich glaube, es ist bestimmt schon mehrere Jahre alt, von, ich glaube, so zwei 19-Jährigen, die zum ersten Mal Jolene von Dolly Parton hören. Das war sehr
cool. Ja, super.
Ja. Insofern, danke Thomas, halte durch und hoffentlich bis bald irgendwann mal.
Bis bald, ja genau. Vielen Dank, bye bye. Ciao.